Deutschlandfunk, Information und Musik.
Whatever it takes, das ist die neue Maßgabe in der Verteidigungspolitik. Die kaputtgesparte Bundeswehr kann jetzt mit unbegrenzten Sonderschulden wieder aufgerüstet werden. Und auch eine stärkere Unterstützung der Ukraine ist im Gespräch. Friedrich Merz hat erst vor ein paar Tagen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern wieder ins Gespräch gebracht. Endlich sagen die einen, schließlich bombardiert Putin nach wie vor Zivilisten in der Ukraine. Die Osterwaffenruhe wurde auch kaum eingehalten. Und längst sind auch NATO-Länder Teil des hybriden Krieges Putins. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel, der sieht uns gar vor dem letzten, vielleicht letzten Friedenssommer. Eine Reihe von Wissenschaftlern und Friedensforschern halten das für, Zitat, Alarmismus. Darunter Johannes Warwick, Christian Hacke und Michael Broschka. Sie haben einen Aufruf für, Zitat, rationale Sicherheitspolitik statt Alarmismus formuliert. Ich habe vor der Sendung mit dem Friedensforscher Michael Broschka gesprochen und ihn gefragt, ob es etwa nicht rational sei, die Bundeswehr wieder verteidigungsfähig zu machen und die Ukraine militärisch zu unterstützen.
Nein, es ist rational, die Bundeswehr verteidigungsfähig zu machen, verteidigungsfähiger zu machen, als sie momentan ist. Und das bedarf auch dann eine Reihe von Maßnahmen, einschließlich auch der Beschaffung neuer Waffensysteme. Und es ist auch rational, die Ukraine zu stärken, damit sie in den laufenden Gesprächen und den kommenden Verhandlungen stark genug ist, um auch wirklich Russland etwas entgegensetzen zu können. Wogegen wir uns wehren, ist ein Alarmismus, der davon ausgeht, dass Russland in den nächsten 5 Jahren die NATO angreifen will. Einige sprechen ja sogar davon, dass der nächste Sommer der letzte Friedenssommer sein könnte. Und auch die nicht bedenken, was unsere eigene Aufrüstung bedeutet für die andere Seite, mit der Gefahr, dass wir in einen Rüstungswettlauf kommen, der mehr Gefahren bedeuten würde, als wenn wir uns eben rational verhalten und so viel Verteidigungsfähigkeit erreichen, dass wir wirklich einen russischen Angriff abschrecken können, aber nicht ignorieren, dass auch Russland Sicherheitsinteressen hat.
Wenige gehen ja, oder kaum jemand geht ja davon aus, dass die russische Armee übermorgen in Berlin einmarschiert. Aber ein Austesten der NATO mit grünen Männchen, wie wir sie ja schon in der Ukraine gesehen haben, 2014 in einer kleinen Stadt in Estland vielleicht schon. Halten Sie auch das für Alarmismus, für Hirngespinste?
Nein, das halte ich durchaus für etwas, auf das man sich vorbereiten muss und wo man jetzt auch schon in der Tat planen muss, was man wie tun würde. Das muss nicht unbedingt in der Öffentlichkeit geschehen, aber ich denke schon, dass man darüber sprechen muss, welche Szenarien denn realistisch sind und welche nicht. Ich halte zum Beispiel das realistische Szenario aus meiner Sicht ist eines, in dem in Estland oder auch in Lettland Unruhen gestiftet werden, wo die ja zu Teilen zumindest immer noch russlandfreundliche Bevölkerung benutzt wird, um Instabilität in diesen Staaten zu erzeugen. Und das möglicherweise dann auch als Vorwand genommen wird, dass Russland dann vielleicht sagt, also wir müssen diese Bevölkerung schützen. Da kann man sich ja aber darauf vorbereiten. Und man kann auch in diesen Ländern eine Menge tun, um das zu verhindern. Was wir machen, indem wir nur aufrüsten, solche Szenarien aus meiner Sicht zu wenig bedenken, ist eben die Karte nur auf das Militärische zu setzen und davon auszugehen, dass man vor dem Militärischen nicht andere Dinge tun muss. Insbesondere auch in diesen Ländern, in Estland und Lettland, den inneren gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, dass man versucht, auch die russlandfreundliche Bevölkerung auf seine Seite zu bringen. Das schafft man aus meiner Sicht nicht besonders gut, wenn Russland dämonisiert wird und man sagt, das ist ein Land, das nur furchtbar ist und alle, die mit dem Land irgendwie es halten, die sind für uns unerträglich. Also man muss schon irgendwie versuchen, auch andere Dimensionen der Sicherheit mit einzubeziehen und mitzubedenken. Und wie gesagt, das zu starke Setzen auf die militärische Karte. Auch die militärische Karte ist wichtig. Aber das zu starke Setzen ist eben das, wo wir sagen, das ist eigentlich nicht zielführend und damit dann auch nicht rational, wenn man den Frieden in Europa bewahren will.
In Ihrem Aufruf ist auch von Panik zu lesen angesichts der Aufrüstungsdebatte. Aber ist das Wiederherstellen von Wehrhaftigkeit Panik in einer Zeit, in der völlig unklar ist, ob für Donald Trump der Artikel 5 der NATO überhaupt noch Gültigkeit hat?
Nein, das ist allein keine Panikreaktion. Panikreaktion wird es dann, wenn man eben die Konsequenzen des eigenen Handels nicht hinreichend bedenkt, wenn man auch Maßnahmen macht, die langfristig nicht durchhaltbar sind und damit auch der anderen Seite im Grunde genommen eher sozusagen die Handhabe bietet, aggressiver zu werden. Also ich will mal wieder ein Beispiel nennen. Eben, wir haben neue Mitglieder in der NATO. Schweden und Finnland sind Mitglieder der NATO geworden. Damit ist die Grenze der NATO zu Russland deutlich länger geworden. Wenn jetzt in Schweden und Finnland wir auch massiv aufrüsten, ist das natürlich für die Russen auch eine Veränderung der sicherheitspolitischen Lage.
Das ja, gut, aber das ist ja, sorry, ich muss da kurz reingehen, weil das ist ja eine Folge des Einmarsches Putins in der Ukraine, sonst wären diese Länder ja nie der NATO beigetreten.
Ja, aber es ist eben aus unserer Sicht rational, aus einer solchen Eskalationsdynamik auszusteigen oder zumindest zu versuchen, sie zu begrenzen und sie nicht immer weiter anzubefeuern. Denn das Problem ist eben, wir reagieren in der Tat auf den russischen Angriff auf die Ukraine und zu Recht auch. Wir waren in der Vergangenheit auf solche Aktivitäten überhaupt nicht vorbereitet. Wir machen das in einer Art und Weise, die aber, und da muss eben dann, was ich eben gesagt habe, bedacht werden, auch auf russischer Seite wieder zu Gegenreaktionen führen wird. Dann reagieren wir wieder auf das, was Russland tut. Und so kommt man eben dann in einen Rüstungswettlauf hinein. Nicht nur einen Rüstungswettlauf, sondern auch einen Eskalationswettlauf, der weitere Gefahren beinhaltet. Und das ist nicht rational. Wir haben im Grunde genommen jetzt die Situation, wie wir sie während des Kalten Krieges in den 1950er Jahren hatten, wo genau das passiert ist. Es auf beiden Seiten immer zunehmende Aufrüstung gab. Dann hat irgendwann mal in der NATO ein Nachdenken über die Situation stattgefunden. Und Mitte der 60er Jahre ist dann, was der sogenannte Hamel-Bericht ist, ein Bericht entstanden, der gesagt hat, wir müssen unsere eigene militärische Stärke und Aufrüstung verbinden mit dem Gespräch mit der anderen Seite und dem Versuch, gemeinsam mit der anderen Seite Stabilität zu erreichen. Mhm. Das ist dann nochmal stärker geworden, zugegebenermaßen immer ausgehend von der westlichen Seite. In den 1990er Jahren mit dem Konzept der gemeinsamen Sicherheit, weil man einfach sehen muss, wir rennen in eine schwierige und immer gefährlichere Situation, wenn wir nur unsere eigene Stärke im Auge haben und nicht bedenken, was das an Reaktionen auf der anderen Seite mit sich bringt.
Wo Sie von den Gesprächen sprechen, Donald Trump hat Gespräche geführt mit Putin, ist Putin auch massiv da entgegengekommen, hat Zelensky aus dem Weißen Haus geworfen. Das Ergebnis des Ganzen ist, dass die Ukraine einem bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt hat und Putin in Sumy Kinder und Frauen bombardiert. Was sagt das über den Willen Putins in Richtung Frieden aus?
In der Tat ist das große Problem eines erstmal ja Waffenstillstandes in der Ukraine Putin. Das sehe ich auch so. Deswegen sagen wir ja auch, und ich sage das auch, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen und vielleicht sogar noch mehr unterstützen, wenn die Amerikaner nicht mehr bereit dazu sind, als sie es jetzt tun, um sie in eine stärkere Situation zu bringen. Die Amerikaner haben das, glaube ich, und insbesondere natürlich Präsident Trump als viel zu einfach eingeschätzt, wie man in der Ukraine Frieden schaffen kann. Ist davon ausgegangen, wenn man Zelensky einschüchtert, dann wird Putin auch zustimmen, einen Waffenstillstand zu machen. Das hat sich als falsch erwiesen. Leider gehe ich auch persönlich davon aus, dass dieser Krieg noch eine Weile dauern wird. Und die Hoffnung, die wir haben, ist, dass tatsächlich wir Russland stärker unter Druck setzen können. Wie können wir Russland stärker unter Druck setzen? Indem wir versuchen, in der Welt mehr Verbündete zu kriegen, die sich unseren Maßnahmen anschließen, also den Sanktionen anschließen, auch der diplomatischen Isolierung Russlands anschließen. Das ist aber nur glaubwürdig, wenn wir in Europa jetzt nicht nur eben auf die militärische Karte setzen, unser ganzes Geld in die Aufrüstung setzen, sondern nur, wenn wir bereit sind, auch mit Staaten wie Indien, Brasilien, Südafrika zu kooperieren, indem wir auch, was die Amerikaner ja auch nicht mehr machen, ihnen wirtschaftlich unter die Arme greifen und versuchen, eine Allianz gegen Russland zu stärken. Die ist ja zum Teil da, sie ist schwächer geworden. Wenn wir aber nur eben sozusagen unsere eigene Interessen, unsere eigene Stärke, militärische Stärke im Auge haben, dann ist das für den Rest der Welt nicht besonders glaubwürdig. Wir sehen, dass das erodiert, dass also die Unterstützung der europäischen Position nicht nur in den USA erodiert, sondern auch in anderen Teilen der Welt, weil man eben auch sieht, dass dieser Krieg in der Ukraine selber für diese Staaten wirtschaftliche negative Konsequenzen haben. Deswegen drängen die auch, dass es da zu einem Waffenstillstand möglicherweise irgendwann zu einem Friedensschluss kommt. Insofern müssen wir auch unsere Position anpassen und sagen, auch wir sind dafür, was ja auch inzwischen geschehen ist, dass der Ukraine-Krieg so schnell wie möglich beendet wird, aber auch klar sehen, dass das der große Gegenspieler, der das verhindert, Russland ist.
Der Friedensforscher Michael Broschka, mit ihm habe ich über seinen Aufruf, rationale Sicherheitspolitik statt Alarmismus gesprochen.